Und hier ist wieder Andrea Stopp mit dem zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs heute am zweiten Advent. Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie dabei sind.
Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Noël, papa, du bas, du bas, du bas. Noël, ça se voit sur tous les visages. On attend tous impatiemment la venue du vieux personnage, espéré par tous les enfants. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Noël, papa, la para du du bas. Le vieux bonhomme qui se met à jouer maintenant, à taper sur son vibraphone pour accompagner les enfants. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. Le piano marque tous les temps. Les timbales vibrent et résonnent. Les enfants chantent bruyamment. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tout bas, tout bas. Noël, papa, les durs, pas la tube, du bas. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas.
Die Schwäbische Dichterstraße, das ist ein Zusammenschluss von Städten und Ortschaften in Württemberg, wo Schriftsteller oder Dichter gewirkt haben. Die Straße führt von Bad Mergentheim nach Meersburg am Bodensee und lockt Interessierte mit zahlreichen kulturellen Erlebnissen. Sie hat sogar ein eigenes Zeichen, die Schwäbische Dichterstraße. Ein braunes Tintenfass mit Feder auf weißem Grund. Eine Station dieser Kulturstraße ist Schloss Liechtenstein auf der Schwäbischen Alb, ein Inbegriff der Romantik mit seinem weißen Bergfried und den wuchtigen Burggebäuden. Man hätte kaum etwas Passenderes als Kulisse für den ARD-Märchenfilm Dornröschen finden können. Der wurde 2009 dort gedreht. Schloss Liechtenstein hat aber auch eine ganz besondere Beziehung zum Dichter Wilhelm Hauff. Das ist übrigens der, kennen Sie, mit dem Wirtshaus im Spessart und dem kalten Herz. Ohne Wilhelm Hauff würde es das Schlösschen gar nicht geben. Warum das so ist, hat meine Kollegin Christiane Renier recherchiert. Sie hat sich ins Auto gesetzt und ist nach Honau gefahren. Das liegt auf der Schwäbischen Alb.
Das Tal ist eng und wild romantisch. Mittendurch fließt das Flüsschen Echatz, ein Nebenfluss des Neckar. Rechts und links ragen hohe Bergflanken mit schroffen Felsen auf. Und plötzlich sehe ich es.
Wow!
Wie das Nest eines Vogels auf die höchsten Wipfel einer Eiche oder auf die kühnsten Zinnen eines Turms gebaut, hing das Schlösschen auf dem Felsen. Und wenn ihm die vielen hellen Fenster des oberen Stockes ein freies, luftiges Ansehen verliehen, so zeigten doch die ungeheuren Grundmauern und Strebepfeiler, die mit dem Felsen verwachsen schienen, dass es auf festem Grunde wurzle und weder vor der Gewalt der Elemente noch dem Sturm der Menschen erzittern werde. Eine schöne Aussicht bot sich schon hier dem überraschten Auge dar, und eine noch herrlichere, freiere ließ die hohe Zinne des Wartturms ahnen.
So heißt es im Roman Lichtenstein des Schriftstellers Wilhelm Hauff aus dem Jahr 1826. Und wirklich, ganz da oben, über 800 Meter hoch, thront es auf seinem Felsen, ein Märchenschloss mit einem schlanken weißen Rundturm und mittelalterlich anmutenden Mauern. Wie ein kleines verträumtes Neuschwanstein, umgeben von einer dramatischen Landschaft zwischen Abgrund und Wolken. Wilhelm Hauff allerdings hat dieses Bauwerk niemals gesehen, höchstens in seinen Träumen. Als er lebte, Anfang des 19. Jahrhunderts, stand auf dem Felsen ein königliches Forst- und Jagdhaus. Nur in Hauffs Erzählung befand sich an dieser Stelle ein malerisches Schloss, Schauplatz der Liebe zwischen dem verarmten jungen Adligen Georg von Sturmfeder und der herzogtreuen Marie von Liechtenstein. Der Roman spielt am Ende des Spätmittelalters und war bald nach seinem Erscheinen im Jahr 1826 ein Riesenerfolg. Der damals knapp 30-jährige Offizier Wilhelm Graf von Württemberg war von dem Buch so begeistert, dass er das dort geschilderte Schloss in echt nachbauen ließ, genau auf dem Felsen, wo es sich auch im Roman befindet. Wilhelms Ururenkel Karl Philipp, Fürst von Urach, Graf von Württemberg, ist heute 29 Jahre alt und er hat sich intensiv mit seinem umtriebigen Vorfahren beschäftigt.
Graf Wilhelm war ein Kind seiner Zeit, also ein absoluter Romantiker und ein sehr, sehr vielseitig begabter Geist, der mittlerweile auch eine stattliche Sammlung hatte an geretteten Kirchenschätzen sozusagen. Ja, und vor allem mittelalterlicher Devotionalien. Graf Wilhelm war wie viele Romantiker ein großer Mittelalter-Fan. Und da hat er einfach gedacht, irgendwie, dann könnte man doch eigentlich mit einem eigenen Schloss sozusagen das Ritterdasein so ein bisschen abrunden. Was aber hier interessant ist, ist, dass das Schloss auch von Anfang an als Museum für seine Sammlung konzipiert war und vor allem aber auch von Anfang an für Gäste geöffnet sein sollte.
1842 war das Schlösschen fertig und viele Menschen kamen, um sich Graf Wilhelms Kirchenschätze, die Kunstwerke, Waffen und mittelalterlichen Fundstücke anzusehen. Auf die im Tal liegende und damals verarmte Gemeinde Honau hatte das gravierende Auswirkungen. Die Kulturwissenschaftlerin Jutta Krag, Leiterin des Hauff-Museums am Ort.
Die Menschen haben hier den Tourismus entdeckt. Da kam noch dazu, dass die Olga-Höhle entdeckt wurde und ganz früh Strom nach Honau kam. Und dann hat man in Honau Hotels gebaut und Gaststätten eröffnet und hat in die Echerts den ersten Springbrunnen gemacht mit Strom, was in der Zeit noch nirgendwo, weder in Reutlingen noch in Stuttgart noch in Paris gab. Und da war die Burg sozusagen der Anfang.
Das hat der in Stuttgart geborene Dichter und Schriftsteller Wilhelm Hauff ganz sicher nicht vorhergesehen, als er mit der Arbeit an Liechtenstein begann. Übrigens einer der ersten historischen Romane in Deutschland. Zuvor hatte Hauff vor allem romantische Märchen geschrieben. Zwergnase, der kleine Muck, Schneeweißchen und Rosenrot. Aber auch das Wirtshaus im Spessart und damit die düstere Erzählung Das kalte Herz.
Die Idee, einen historischen Roman zu schreiben, hatte er von Walter Scott. Und hat vermutlich, weil er ja in Tübingen wohnte, wird er auch mal im Echertstal gewesen sein. Und vielleicht hat er irgendwie die Geschichte dann gehört von dieser Region und von der Burg. Und dann hat er die Alpwanderungen von Gustav Schwab und diese historische Idee zusammengepackt und hat eben die Burg dort beschrieben. Da hat er aus so verschiedenen Highlights, die er hier in der Gegend sich entweder ausgedacht hat oder die es tatsächlich gab, hat er eben den Roman zusammengebaut.
Aber jetzt endlich auf zum Schloss. Eine kurvige Strecke geht's bergan, bis zu einem Parkplatz direkt unterhalb der denkmalgeschützten Anlage. Die letzten paar Meter geht man zu Fuß, über gepflegte Wege und Rasenflächen, mit ein paar großen alten Bäumen und ganz stilecht über eine Holzbrücke, in einen kühlen, steinernen Innenhof zwischen den großen historischen Gebäuden. Das Wahrzeichen der Burganlage, der weiße runde Turm, steht etwas weiter hinten. Karl Philipp, Fürst von Urach, der 29-jährige Nachfahre des Erbauers, besitzt den Turmschlüssel. Ein Riesending, sehr beeindruckend, bestimmt 20 Zentimeter lang und kunstvoll gefertigt. Ich bekomme die Ehre, aufschließen zu dürfen. Oh, Das klappt erstmal nicht.
Und zwar bis, also den Bart genau bis hier und nahezu tief. So, hier bis dahin.
Nur so, okay.
Genau. Und dann in die Richtung drehen.
Hä? Ah!
Kalt ist es hier drin. Bei Hitze ist das sicher ganz angenehm. Und die gerundete Architektur schafft eine ganz eigene, sehr charmante Atmosphäre. Groß sind die Räume nicht, aber jeder einzelne ist ganz eigenwillig ausgestattet und möbliert. In der Waffenkammer sind Stücke der Sammlung Graf Wilhelms zu sehen, vom Zeremonienschwert bis zur Donnerbüchse. Das Beste an diesem Raum aber ist die Aussicht durch die großen, bleiverglasten Fenster. Hoch und weit ist der Ausblick und ein bisschen schwindelerregend, weil der Turm so nah am Abgrund steht. Der Schlossherr Karl Philipp von Urach erklärt:
Also der Felsen hier, den Sie hier sehen, das ist der höchste Punkt des Felsens. Das sind genau 813 Meter über dem Meeresspiegel und dann so roundabout so 200, 250 Meter bis ins Tal runter. Also es ist schon so, als würde man auf einem sehr, sehr kunstvoll gefertigten Wolkenkratzer sozusagen stehen.
In einer Ecke der Waffenkammer prangt Graf Wilhelms Ritterrüstung. Als Mittelalter-Fan veranstaltete der Graf gern mal Schauturniere, bei denen er die Rüstung auch tatsächlich trug.
Diese Beule, die in der Brust zu sehen ist, die kommt nicht etwa davon, weil er sich bei einem dieser Schauturniere da eingefangen hat sozusagen, sondern tatsächlich deswegen, weil die Schlossführer beim Gestikulieren mit dem Schlüssel halt häufiger an die Rüstung gescheppert sind und sich mit der Zeit dann diese Beule dort gebildet hat. Das ist der größte Raum des Schlosses, das ist der sogenannte Rittersaal, der die Fläche des Felsens voll ausnutzt.
Der Vorfahr des heutigen Schlossherrn schaut zufrieden aus vergoldeten Bilderrahmen. Gemalt wurde er mal als jüngerer und auch mal als älterer Mann und auch in seiner Ritterrüstung. In der Mitte eine große Tafel mit passenden Stühlen, darüber schwebt ein prächtiger Kronleuchter. Architektonischer Gag? Für die Kapellen, die hier zum Tanz aufspielten, baute man ein etwas höher liegendes Gemach mit einer Öffnung hin zum Saal. So waren die Musiker aus dem Weg und es gab mehr Platz zum Tanzen. Waffenkammer, Rittersaal, Schlosskapelle, Trinkstube, Privatgemächer, eines davon mit einem Himmelbett. Jedes Stockwerk birgt neue Überraschungen. Und immer enger und steiler wird die Treppe. Wertvolle alte Gemälde, verblichene Tapeten, liebevoll bemalte Fenster und Türrahmen. Schloss Liechtenstein bietet eine Fülle von Details. Karl Philipp von Urach kennt sie alle.
Da oben nochmal die ganzen Württemberger Wappen oder Siegel eigentlich viel mehr. Hier wird es dann auch nochmal interessant, das sind die Totenmassen von Napoleon Bonaparte. Theodolinde von Leuchtenberg war ja die Stiefenkelin von Napoleon. Und unter anderem hat man dann hier dann halt auch mal noch andere Totenmasken. Goethe, Ludwig Uhland, Schiller, Herzog Wilhelm selbst. Das zeigt ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen so den literarischen und kultur- und kunsthistorischen Anspruch, den der Erbauer des Schlosses ja eigentlich auch schon an sich selber hatte.
Humor hatte der Erbauer allerdings auch. Sein Ururenkel Karl Philipp bleibt im klaustrophobisch engen Treppenhaus stehen und zeigt auf eine ausgebuchtete Stelle in der Wand, etwas unterhalb der Treppe. Und jetzt kommt ein Stück Familiengeschichte.
Mit dem bayerischen König, der ja der Cousin seiner ersten Frau gewesen ist, eine Wette gehabt, dass er den Turm hier so hoch bauen wird, dass man von hier aus bis nach Hohenschwangau gucken kann, was ja bei Neuschwanstein ist. Und wenn Sie jetzt da unten durch das Fenster schauen, können Sie es tatsächlich sehen.
Ich bücke mich ein Stück die Treppe hinunter in die Nische hinein, schaue in das kleine Fensterchen dort. Und tatsächlich, Schloss Hohenschwangau in seiner ganzen Pracht. Aber da stimmt doch was nicht. Ja, klar, das ist gar kein Fenster, sondern eine ins Mauerwerk eingelassene Glasmalerei. So ein Schlitzohr, der Graf Wilhelm. Die Wette damals hat er trotzdem gewonnen. Endlich ist die letzte Treppe geschafft. Wir stehen auf dem Dach. Die Aussicht ist atemberaubend. Man kann es nicht anders sagen. Die grünen, sanften Hügel der Schwäbischen Alb erstrecken sich bis zum Horizont. Ein leichter Wind säuselt. Unter uns fliegen Turmfalken. Wie schade. Der literarische Vater von Schloss Liechtenstein, der Dichter Wilhelm Hauff, hat niemals hier oben gestanden. Niemals hat er diesen Wind in seinen Haaren gespürt, niemals diesen grandiosen Ausblick genossen. Er erlebte weder den großen Erfolg seines Bestsellers Liechtenstein, noch den Bau des Märchenschlosses, das er sich ausgedacht hatte. Wilhelm Hauff starb 15 Jahre vor dem Schlossbau, an einer Infektion, die er sich vermutlich im Ausland zugezogen hatte. Er wurde nur 24 Jahre alt.
Mit Christiane Renier haben wir das Schloss Liechtenstein auf der Schwäbischen Alb besucht. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang. Oberhalb von Locarno geht es fast immer gleich steil rauf vom Lago Maggiore ins Gebirge. Nordwestlich beginnt das Gebiet der 100 Täler, so heißt das in der deutschen Übersetzung, Cento Valli. Der weithin sichtbare Glockenturm des Hauptortes in Trania gilt als eines der Wahrzeichen des Schweizer Kantons Ticino, also Tessin. Das Valle Onzernone liegt davon noch etwas weiter nördlich. Es war früher eines der abgelegensten Täler der Region. Und noch ein bisschen unzugänglicher war das Valle di Vergeletto, das davon abzweigt. Das namensgebende Vergeletto ist ein scheinbar unscheinbares Dorf mit kleinen, vorweihnachtlichen, süßen und salzigen Geheimnissen. Zur Begrüßung schmettert Ilario Garbani die Hymne vom Onzernone-Tal und Katrin Kühne nimmt uns dorthin mit.
Bella fanciulla d'Onzernone, valle del mio Ticino, e quando a te io son vicino, anche il mio cuore vuol cantare.
Der begeisterte Hobbymusiker Ilario Garbani ist ehemaliger Grundschullehrer.
Er stammt aus Intragna, dem Hauptort des Centovalli oberhalb von Locarno am Lago Maggiore. Seit Jahren setzt er sich für das Bewahren der ländlichen Kultur, etwa der Pflege des Flechthandwerks in seiner Heimat ein. Die Canzone Bella Trecciaiola besingt denn auch die schöne Strohflechterin aus dem benachbarten Onsernone-Tal. Einst eine der wildesten Bergregionen des Locarnese. Noch ein bisschen wilder war das Seitental Valle di Vergeletto. Im namensgebenden Ort hat Ilario Garbani eine alte Tradition wiederbelebt, die Produktion der im örtlichen Dialekt genannten Farina Bona, das gute Mehl.
Farina Bona ist eine alte Tradition von hier, aber es ist nicht nur alte Zeit, so, es war schön und wir waren besser, wir waren fröhlicher und so weiter. Mein Ziel ist zu sagen, dieses Produkt hat noch eine Zukunft.
Zukunft kann das kleine, über 900 Meter hoch gelegene Vergeletto gebrauchen. Eine bescheidene Bottega, wo die Farina Bona verkauft wird. Das Plätzchen, wo Ilario Garbani gesungen hat. Gegenüber, etwas höher gelegen, weist im Sturzbach ein restauriertes Mühlrad auf ein graues, als solches zunächst nicht zu erkennendes Mühlengebäude hin. Ilario macht auf Anfrage Führungen im Dorf und nun hockt er oben unter der niedrigen Decke der Mühle, die heute von einem Motor angetrieben wird.
Weniger Produkt, dann geht es feines Mehl. Wenn ich schneller mahle mit vielen Produkten, dann kommt ein grobes.
Mit Geduld und Spucke und unter Anzapfung verschiedenster Geldquellen hat es Ilario erreicht, dass die fünf teils verfallenen Dorfmühlen restauriert und als Parco di Mulini zugänglich gemacht wurden. Annunciata Terribilinis war die erste, die 2013 wiedereröffnet wurde.
Diese Mühlerin, das hat gearbeitet bis 1958. Zwei Systeme von Mahlsteine. Die eine Mahlsteine, das ist genannt die Schläferin, es bleibt so. Und die Tänzerin oben, es dreht. Und dort hat Nunze gearbeitet. Man zeigte ihr mit Roggen und ihr mit Mais.
Früher wurde das Mehl aus geröstetem Roggen hergestellt. Später erst kam der Mais ins Tal mit dem Bau der Straße im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.
Mahlen und dann hast du eine Pulver. Das kannst du essen mit Milch. Und Milch war kein Problem hier zu haben. Wir haben Kühe, Ziegen, kein Problem.
Ein zarter Duft von Popcorn lockt uns in Ilarios Laboratorio. Er schüttet Maiskörner in eine pensionierte und nun wieder reaktivierte alte Kaffeeröstmaschine.
Und dieses Basisprodukt, das ist Ur-Popcorn.
Dank Initiative des ehemaligen Lehrers sind die Produkte aus Farina Bona in der Region richtig in Mode gekommen. In die Vorweihnachtszeit passen besonders gut seine Maisbiskotte oder Amaretti und die Galette, eine Art von salzigen Popcornchips, hervorragend zum Aperitif vor dem Festschmaus. Am nächsten Morgen bringt mich die Centovalli-Bahn in rund 20 Minuten von Locarno hoch nach Intragna. Der Hauptort der gleichnamigen Großgemeinde der 100 Täler liegt weithin sichtbar auf einem Felssporn über dem Zusammenfluss von Isorno und Melezza. Lokalhistoriker Stefan Früh, Freizeitmusiker wie sein Freund Ilario Garbani, nimmt mich an der zugigen, modernen Bahnstation in Empfang. Im alten, gemütlichen Bahnhof Beizli trinken wir einen Cappuccino.
Hier ist das erste Mal der Bahnhof gebaut worden, 1923, bei Inbetriebnahme dieser Centovalli-Bahn, die von Locarno nach Domodossola führt, wo übrigens mein Großvater auch Bahnhofvorsteher war bis 1962 und ich den gleichen Beruf gelernt habe 20 Jahre später.
Bis in den Vorstand der Centovalli-Bahn hatte Stefan Früh gebracht, bevor es ihm dort zu langweilig, zu technokratisch wurde. Wie ist er nach Intragna gekommen?
Ich bin ja als Kind immer hierher gekommen in die Ferien zu meinen Großeltern, Pietro und Agnese Maggetti. Der Name ist von meiner Mutter her, also mein Vater war Deutschschweizer. Und ich bin ja geboren und aufgewachsen in Zürich.
Schon immer war er fasziniert von den Geschichten, die Urgroßtante und die anderen Alten vom Dorf ihm über frühere Zeiten erzählten.
Stefan besitzt noch heute die großelterliche Alpe hoch oben über Intragna.
Hier ist ja alles steile Hänge und die Leute mussten auf verschiedenen Ebenen wohnen. Das heißt im Winter hier im Dorf, im Frühling weiter oben und im Hochsommer ganz oben auf der Alp. Und diese Alp habe ich schon als Kind besucht und gedacht, Mensch, das ist fantastisch hier. Das ist ja, wenn das Paradies so ist, bin ich zufrieden, oder?
Die kleine Piazza wird umrahmt von einem Rathaus mit Arkaden, schmalen, aber hohen Häusern und schlichter Kirche mit dahinter 65 Meter hoch aufragendem Campanile. In die Chiesa di San Gottardo nimmt der Lokalhistoriker und Hobbygeiger ein historisches, von Ilario wiederentdecktes und nun nachgebautes Instrument mit. Ein Hirtendudelsack.
Der erste Teil der Musik hier, dieses Stücks, war traditionelle Musik von hier. Und der zweite Teil habe ich angetönt, dieses Jingle Bells Weihnachtslied, weil dieses Instrument in Weihnachten hier verbreitet war. Da kamen die Wanderhirten aus Italien und haben die Krippenspiele hier mitbegleitet.
Bekannt ist Intragna mit dem immerhin höchsten Glockenturm des Tessins für eine andere vorweihnachtliche Tradition, die Novena di Natale. Weihnachtsnovenengebete sind in den Kirchen Norditaliens und des Tessins verbreitet, hier allerdings in einer speziellen Variante. Wann hat man hier damit begonnen?
Das genaue Jahr weiß ich nicht. Ich weiß aber, seit Kindheit habe ich das immer auch miterlebt. 9 Tage, Nove heißt ja auf Italienisch 9. Die Novena sind 9 Tage vor Weihnachten, so wie das Einläuten dieser Weihnachtszeit, geht jemand früher ja, jeweils auf den Turm und macht dieses Konzert. Das sind 5 Minuten von Weihnachtsliedern.
Die 6 Glocken wurden bis in die 1970er Jahre oben vom Turm ausgespielt.
Es ist ein Volksmusikinstrument, ist ja kein Kirchturm, man sagt auf Italienisch Campanile, Glockenturm, oder? Und der Glöckner vom Dorf, das war hier der damalige Postangestellte, der Pöstler, der Gino, das war der letzte Glöckner vom Dorf, der hat dann jeweils während der Jahreszeit, wenn er Lust und Laune hatte, ging er auf und hat da Volksmusik gespielt. Das heißt, man sagt immer auf Italienisch, Volare l'Allegria, die Fröhlichkeit spielen.
Die Fröhlichkeit spielen war für Gino eine schwere Arbeit da oben in 38 Metern Höhe.
Das ist eine Klaviertastatur praktisch, aber sehr breite Tasten, weil die müssen ja den Druck aushalten für die einzelnen Klöppel, die bis zu 80 Kilo schwer sind, dass wenn man da draufschlägt, über Ketten verbunden, die Klöppel an den Glockenrand gezogen werden. So hat man gespielt.
Heute ist das alles vorprogrammiert und kann bequem von unten in der Kirche gesteuert werden. Seit 2006 kann man die 165 Stufen im Turm wieder hinaufsteigen und den fantastischen Rundblick genießen. Wie einst Gino, der letzte Glöckner von Intragna, wenn er die Novena di Natale spielte.
Gleich unterhalb von uns der Dorfkern mit diesen alten Steindächern. Dann schauen wir weiter oben in die Richtung Italien, Domodossola. Da sieht man schön ins Centovalli rein, hier Richtung Westen. Hier rechts drauf sieht man dann das Onsenonetal. Dann gleich links der Hauptort Loco, wo man jetzt eben nicht sieht. Das ist um die Kurve herum und die uns aber hören, wenn die Glocken in die gleiche Windrichtung läuten.
la fa la 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 la. Bon vivez, good chers amigos, fa la la fa la 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 la. Hoy es día de alegría, fa la 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 la. Amor, paz y alegría, fa la 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 la.
Soweit also Katrin Kühne aus dem Ticino Tessin. Es sei nochmal gesagt, also mit Donnerstag, dem 16. Dezember, beginnt 9 Tage vor Weihnachten die Novene di Natale. Jeden Tag spielen die Glocken um 20.15 Uhr. Also wenn die Kinder noch nicht im Bett sind, eine kleine, in etwa 5 Minuten lange Weihnachtsmelodie. So, wir kehren zurück nach Deutschland. Bei vielen Spaziergängen fallen uns Märchen und ihre Figuren ein. Im Wald das Rotkäppchen, in den Bergen die 7 Zwerge, rotbackige Äpfel, die Weinflasche im Korb. Auch die Bilder begleiten uns ein Leben lang. In der Grimmwelt in Kassel besuchen wir jetzt den Ort, an dem all das versammelt ist und inszeniert wird. Und damit wir es neu entdecken können und vielleicht auch neu erzählen können, zum Beispiel auf dem nächsten Ausflug oder am Kinderbettchen, dafür nimmt uns Christiane Zwick jetzt mit in die Grimmwelt nach Kassel.
Mein Lieblingsmärchenanfang ist, es war einmal zu einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Es ist das erste Kinder- und Hausmärchen, was immer an Stelle 1 geblieben ist, der Froschkönig.
Julia Runge hat hauptberuflich mit Prinzessinnen, gestiefelten Katern und tapferen Schneiderlein zu tun. Sie ist Kunsthistorikerin und Kulturvermittlerin in der Grimmwelt in Kassel. Der burgähnliche Bau aus hellem Travertinstein thront auf dem alten Weinberg über der Stadt. Gewidmet ist das Museum 2 Brüdern, die als Märchensammler berühmt wurden. Wilhelm und Jakob Grimm.
Die waren ganz dicht beieinander, wirklich 1 Jahr und 1 Monat nur auseinander und haben sich, ich sage immer, wie Zwillinge verhalten. Sie haben sich unzählige Briefe geschrieben. Als Verabschiedungsformel war immer dein treuer Bruder bis in den Tod.
Viel Gefühl und einen Sinn fürs Dramatische zeigen schon ihre Briefe. Im Jahr 1814 kamen Wilhelm und Jakob nach Kassel für eine Anstellung als kurfürstliche Bibliothekare. Heute gelten die beiden als Nerds und Medienpioniere. Wobei eins ihrer Werke über 100 Jahre brauchte, bis zu seiner Vollendung. Auch das klingt märchenhaft. Hier draußen vor der Grimmwelt geht es aber erstmal um Bilder, die wir alle kennen. Linus und Per Malte, 10 Jahre alt, sind zum Zeichnen gekommen. Ihre Motive?
Ich finde Drachen spannend, weil die halt auch einfach sehr groß sind und furchteinflößend.
Halt auch so Tiere, die sprechen können, dann die finde ich dann auch sehr gut. Ja, weil sowas gibt es halt in echt eigentlich nicht.
Dann hole ich euch noch 3 Bleistifte.
Die Jungs greifen nach Buntstiften. Rot, Orange und Grün. Während das längste Märchen der Grimms von Julia Runge auf die Länge eines Facebook-Posts zusammengedampft wird.
Der Drache braucht jedes Jahr ein Menschenopfer, eine Jungfrau, und das ist am Ende die Prinzessin. Das möchte der König aber verhindern und der Prinz selbstverständlich auch. Also kämpft er gegen den Drachen und zum Beweis schneidet er ihm, das ist ein bisschen gruselig, dem Drachen auch die Zungen raus. 7 kleine Zungen, die er dann in ein Taschentuch wickelt und sich einsteckt, als Beweis, dass er den Drachen getötet hat. Ja, ja.
2 Brüder heißt diese Geschichte und zählt zu den eher unbekannten der über 200 Grimmschen Märchen. Der 9-jährige Adam malt seinen Drachen im Stil eines Maori-Tattoos. Sein Lieblingsmärchen?
Rumpelstilzchen. Da geht's um ein Mädchen, das Stroh zu Gold spinnen musste, und da ist so ein kleines Männlein gekommen und hat es geholfen, aber dafür hat es Sachen verlangt.
Adams Mutter, Alia Abu Kadur, springt ein.
Es gibt eine arabische Version von der Grimmischen Märchen, die wir als Kinder, also das war so 40 Jahre her so, übersetzt ins Arabische. Und in dieser Auflage, er wollte Kette, einmal Ring und dann einmal das Kind, das erste Kind, geborene von ihr, bekommt er dann Rumpelstilzchen, der heißt auf Arabisch Jaidan. Und der ist auch ein ganz kleiner Zwerg.
Mit Zwergen und Mischwesen beginnt auch die Ausstellung drinnen in der Grimmwelt im Untergeschoss. Kleine Figuren aus Beton gegossen, purzeln durcheinander. Der Anspruch wird klar. Kunst statt Kitsch. Die silbern, rot und blau lackierten Baumwurzeln im Lichthof sind von Ai Weiwei, dem chinesischen Star-Künstler. Gegenüber mit Kunstrasen bespannte Rollen, ein bisschen wie in einer Autobahnstraße. Dazwischen raunt und wispert es.
Psst, hallo. Du.
Hey,
hallo.
Komm mal her, ja, du. Ja, genau dich meine ich. Hallo, du.
Ja, hörst du mich?
Runde rote Lautsprecher hängen in der stilisierten Hecke. Sie zieht Kinder und Eltern magisch an.
Komm ein Stück näher, damit du mich hören kannst.
Pass mal auf, ich muss dir was erzählen. In alten Zeiten, in sehr alten Zeiten, da lag alles in einem tiefen Schlaf. Und der Schlaf verbreitete sich über das ganze Land. Es schliefen auch die Pferde im Stall. Die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief. Nun waren aber gerade die 100 Jahre verflossen und der Tag gekommen, wo alles wieder erwachen sollte.
Die Sprache der Märchen hat eine seltene Kraft.
Ich zeig's dir.
Da ist kein Wort zu viel.
Tritt ein.
Alle Bilder wirken so klar und plastisch. Das mag auch die sprachverliebten Grimms angezogen haben.
Jakob und Wilhelm, frisch 2021 von der Uni, waren wirklich emsig dabei und haben hunderte von Versionen und Märchen zusammengetragen und haben da wirklich Annoncen geschaltet in der Zeitung.
Einige der Zuträgerinnen sind bis heute bekannt. Wirtstochter Dorothea Fiemann etwa, eine Hugenottin, deren Familie aus Frankreich geflohen war. Dragoner und Wachtmeister Johann Friedrich Krause. Die Quellen sprudelten. Nur hatten die beiden Jungverleger noch keinen Sinn für den Markt.
Nach der ersten Veröffentlichung gemerkt, das interessiert aber überhaupt gar keinen. Die ist total gefloppt, weil die einen wahnsinnswissenschaftlichen Anhang hatte und natürlich nicht das ist, was die Mutter den Kindern zum Schlafengehen laut vorlesen wollte, geschweige denn, dass die Kinder das hören wollten. Es waren sexuelle Anspielungen drin, es waren teils sehr gewalttätige Passagen mitunter dabei, manche Märchen sehr wirr und es interessierte wirklich niemanden.
Oder jedenfalls nicht Eltern auf der Suche nach Gute-Nacht-Geschichten. Ungewollte Schwangerschaften im Märchenwald und voreheliche Techtelmechtel an Königshöfen flogen raus.
Und dann hat Wilhelm angefangen, sie zu überarbeiten und hat vor allem diesen Märchenton, also im Englischen, in der englischen Wissenschaft sagt man diesen Sound of the fairy tales, diesen ganz speziellen Ton, es war einmal, Spieglein, Spieglein an der Wand, so diese ganzen Reime, die man sofort präsent hat, die einen sofort auch in so eine Geschichte katapultieren, die hat er nach und nach hinzugefügt.
Da ging die Tür auf. Und eine steinalte Frau kam herausgeschlichen.
Hey, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht?
Diesen Sounds, diesen Stories setzt die Grimmwelt ein Denkmal. Erwachsene treffen im Kinosaal tschechische Leinwandprinzen hoch zu Ross und Disneys böse Königin. Kinder setzen sich an Rotkäppchens Stelle zum Wolf auf Großmutters Bett. Der lächelt hinterhältig. Nur lieb und brav sind sie nicht, die alten Geschichten.
Ich finde, da kann man seine dunkelste Ängste irgendwie, denke, kann man das ausdrucken durch Kunst, durch Literatur, auch Märchen ist Teil davon.
Man kann halt bei Volksmärchen keinen Ursprung ausmachen. Das heißt eigentlich in der griechischen Mythologie, auch in der Bibel finden sich diese Geschichten schon. Also praktisch das Thema, die Story ist schon vorhanden.
Bis heute transportieren die von Wilhelm Grimm überarbeiteten Märchen eine Natursehnsucht. Das ist kein Zufall. Die idyllischen Orte sind Gegenbilder zur Industrialisierung. Auch in Kassel lief bereits die Dampfmaschinenproduktion, obwohl es noch einen Kurfürsten gab. Kassel war einer von 41 Kleinstaaten. Die beiden Bibliothekare und Märchensammler waren darin brave Bürger.
Das Biedermeier haben die Krims, glaube ich, schon gelebt und auch hoch gehalten. Also die Vorstellung von, wie hat Familie zu sein, die überfürsorgliche Mutter, die die Kinder nährt und das nicht nur sozusagen im ganz klassischen Sinne, sondern auch geistig war für sie ganz zentral. Also die Mutter-Krim hat auch eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Die ist recht früh verstorben. Jahrzehnte später wurden noch Briefe an die Mutter geschrieben, obwohl schon verstorben. Und die Krims waren schon Monarchen, also die haben schon an der Monarchie bzw. an ihrem Kurfürsten hier in Hessen-Kassel festgehalten. Auch wenn sie sehr freiheitliche Gedanken auf der einen Seite hatten, waren die eigentlich immer aber gekoppelt mit einer Monarchie.
Freiheitliche Gedanken hieß, sich eine deutsche Nation zu wünschen, mit einer Sprache. Jakob und Wilhelm Grimm suchten in den vielen Dialekten das Verbindende. Als Philologen wollten sie Herkunft und Gebrauch jedes deutschen Wortes erforschen. 1838 fingen sie an. 10 Jahre gaben sie sich. Es sollte 132 Jahre dauern, bis das Wörterbuch der deutschen Sprache fertig war. Der Arbeit an diesem Standardwerk widmet die Grimmwelt das Obergeschoss. Leuchtbuchstaben markieren die Station. Bei Ä steht ein schwarzer Trichter. Julia Ronge ruft hinein.
Du Huhn?
Nein, nein.
Pissblume?
Zack.
Genau, Spinnenfresser?
Bratwursttiere.
Das Erschlein hat als Hintergrund tatsächlich, dass das deutsche Wörterbuch eben ein Wörterbuch war, das alle Worte aufnahm, die gesprochen wurden, die auch mal niedergeschrieben worden sind. Es war jetzt nicht so wichtig, dass es so das abbildet, wie Sprache gesprochen werden sollte, sondern wie sie wirklich gesprochen wird. Und das ist natürlich ein großer Spaß zur Animation, dass man sagt, hey, ihr könnt in diesem Wörterbuch eben auch allerlei neue Schimpfwörter erlernen.
Hudel, was heißt denn Hudel? Habe ich noch nie gehört.
Ja, man sagt ja heutzutage auch so du Lappen, so im Sinne von du Versager, aber dass man dann Hudel sagt, ne, das ist ja auch kein Wort, das heutzutage benutzt wird.
So bleibt es ein schöner Fund im Der Grimm. So der Kurz- und Kosename in Germanistenkreisen. Das 33-bändige Wörterbuch lässt sich heute digital durchforsten. Hier hängen die Zeugnisse dieser Mammutaufgabe an der Wand. Wobei die beiden Philologen mit ihren Helfern nur die Bände A bis D geschafft haben.
Sie haben ja erstmal 10 Jahre auch gebraucht, bis sie dann so 600.000, ne, kann man sich heute kaum vorstellen, Zettel analog beisammen hatten irgendwie in ihrem Berliner Arbeitszimmer. Und dann haben die angefangen, die zu sortieren, chronologisch und alphabetisch. Und also eine Heidenaufgabe. Und der Jakob Grimm, der konnte halt auch 3 Tage ohne etwas zu essen an seinem Schreibtisch sitzen bleiben und durcharbeiten.
Nerds eben. Der eine heiratete spät, der andere nie. In ihrem Wörterbuch wäre Bücherwurm passend. 2, die immer bei den Büchern sitzen. Wobei am Ende der Ausstellung steht ein damastbezogenes Sofa. Liegt silbernes Besteck, edelsteinbesetzter Schmuck. Sie haben sich es auch gemütlich gemacht. Kunsthistorikerin Julia Ronge stellt sich vor, wie es wäre, bei den Grimms zu Gast zu sein.
Ich denke, die Frau von Wilhelm, das Dortchen, hätte einen gut verköstigt. Sehr, sehr viele Süßspeisen finden sich in Rezeptbüchern. Also da bin ich frohen Mutes, dass es da was Gutes sozusagen zum Tee oder Kaffee gereicht gab. Und man muss natürlich sagen, dass wahrscheinlich der Wilhelm dann auch der etwas leichter zugängliche Part gewesen wäre für eine Unterhaltung. Jakob konnte doch wohl sehr, sehr einschüchternd wirken. Da musste man bestehen. Also ich glaube, so eine kleine Prüfung, der hätte man sich unterziehen müssen.
Auch die Grimmwelt eignet sich für die eine oder andere Prüfung in puncto Märchenfestigkeit. Wer fiel in 100-jährigen Schlaf? Was besaß Hans im Glück zum Schluss? Ebenso kann man sich hier dank der alten Märchensammler das Spieglein Spieglein vorhalten lassen. Denn am Ende erzählen ihre gesammelten Geschichten von uns. Jedenfalls die Lieblingsmärchen.
Rapunzel.
Weil?
Die so lange Haare hat.
Rolle war, glaube ich, so eins meiner Lieblings, mit Rotkäppchen, meine Lieblingsmärchen. Ich weiß nicht warum, aber sie hat so wie so eine Mutterrolle, finde ich so. Und ist immer so freundlich.
Mein Lieblingsmärchen war tatsächlich auch Rotkäppchen. Bei mir lag es immer so daran, weil Rotkäppchen am Ende, ich finde, die war für mich immer ziemlich stark, weil sie sich ja gegen den Wolf so wehren kann.
Psst, hallo. Du.
Hey, psst, hey.
Hallo.
Komm mal her. Ja, du. Ja, genau dich meine ich.
Hallo, du.
Ja.
Hörst du mich?
Ja.
Komm ein Stück näher. Hallo.
Wenn's im Winter schneit, tut Blitz und tut der Schnee. Schlitten aus, raus geht's auf der Höhe. Und da wird sich aufgesetzt. la, wie ist das Ski? Komm, wuscheln, Pi. Wenn's im Winter schneien tut, ist kein Stappenbock. Such ich mir den Schneeschuh her, schnalze auf fix noch. Du geht's über Wiesen, fall fix, bei Go, bei Gau. Über Schnee so lechze zieh, tralalalala, wie ist das Ski? Über Schnee zu zieh. Wenn's im Winter schneien tut, alles ist gefroren, dass man Fotok hält, offriert, bald den Nuss und Schlittschuh an der Füße und so eisbar hier, zu Lust und zu Erlangen, dort und spät und früh. Tralalalala, wie ist das Ski? Oft der eisbar spät und früh. Tralalalala, wie ist das Ski? Dort und spät und früh. Schneie tut, Stürme adreinei, sitzt du nur beim Ofen drauf, kachel tüchtig ein. Was nicht Wunder, Herrlichkeit, die da draußen ist, denkt, du sei verrückte Leid, das ist ganz gewiss. Tralalalala, wie bist du dumm, komm da raus, mein Lob, komm, komm. Tralalalala, wie bist du dumm? Komm da raus, komm, komm.
Christiane Zwick hat uns mitgenommen nach Kassel. Wir haben mit ihr die Grimmwelt besucht. Damit schließen wir für heute unser Reisenotizbuch. Würde mich freuen, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder einschalten. Wir haben einen Rundgang im Schloss Blumenthal vorbereitet. Das liegt in der oberbayerischen Provinz im Wittelsbacher Land. Wir schauen uns in Danzig um, im vorweihnachtlichen Danzig. In der Grenzregion Deutschland-Dänemark werden wir unterwegs sein. Und wenn wir noch Zeit haben, Kaunas in Litauen besuchen. Andrea Stopp wünscht Ihnen für heute einen angenehmen Adventsnachmittag.
Nochebuena, nochebuena, ay para Navidad. Ay mi paloma quebradeñita te vendré a buscar, te vendré a buscar hacia el aclarar. Charangos y guitarras, paloma y para festejar. Lai lai lara, lai lai lara, lai la 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 la. Ay mi paloma quebradeñita te vendré a buscar. Ay para Navidad y en la capilla de la quebrada seguro estará, seguro estará para festejar esta nuestra alegría y paloma de la Navidad.